Herzlich willkommen und schön, dass du bei Zuhause bei Golfblocks eingeschaltet hast. Unser Podcast rund um die Themen New Work, Nachhaltigkeit und Golf-Business mit spannenden Unternehmerpersönlichkeiten und Expertinnen aus den verschiedensten Branchen. Ich bin Lina und in der heutigen Folge spreche ich mit Gary Schneider. Gary ist VP Events at VR Developers, Proud Ambassador und seit vielen Jahren in der Event- und Tourismusbranche beruflich zu Hause. Mit dem Leuchtturm-Event, dem VR Developers World Congress in Berlin, erschafft er gemeinsam mit seinem Team eine Convention, die ihresgleichen sucht. Was mich persönlich beeindruckt, ist, wie gut sie ihre Zielgruppen und deren Bedürfnisse kennen. Und genau deswegen waren sie da, die 10.000 Besucherinnen, über 250 Top-Speakerinnen, mehr als 150 Partnerinnen und Ausstellerinnen. Und genau darüber sprechen wir, über ihn, seine Leidenschaft für Events, wie diese Formate Nachhaltigkeit leben können und warum er die Branche und Community so liebt. Falls du zum ersten Mal unseren Podcast hörst und er dir gefällt, freue ich mich, wenn du uns folgst. Teile ihn auch gerne in deinem Netzwerk und auf Social Media. Also los geht's, Kaffee ist fertig. Wir sind bereit, du auch. Schnapp dir einen Cappuccino und mach es dir gemütlich. Bis gleich. Normalerweise würden wir jetzt an dieser Stelle mit der Folge starten. Ich melde mich mit diesem kleinen Hook, um euch mitzuteilen, dass wir leider während der Aufnahme ein paar Tonprobleme hatten. Die konnten wir weitestgehend beheben, aber leider nicht alles. Wir haben uns trotzdem entschieden, sie auszustrahlen, weil sie wirklich sehr viele tolle Impulse liefert und wir bitten, das zu entschuldigen. Und jetzt geht's dann wirklich los. Viel Spaß dabei. Hallo, lieber Gary, ich freue mich wirklich sehr, dass du heute bei mir zu Gast bist in meinem Podcast. Herzlich willkommen.
Hallo, liebe Lina, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich ebenfalls.
Lieber Gary, wir werden uns heute eines meiner Lieblingsthemen mal ein bisschen genauer anschauen, und zwar das Thema Nachhaltigkeit und wie man diese auf Events wirklich besser und gut umsetzen kann. Und natürlich sprechen wir auch darüber, was ihr da im Detail so macht und welche Erfahrungen du bisher in diesem Bereich hast sammeln können. Aber bevor wir da einen Deep Dive reinstarten, würde ich dich bitten, lieber Gary, stell dich doch einfach mal kurz selbst.
Hallo an alle, ich bin der Gary. Ich arbeite bei VR Developers als VP Events und darf hier bei uns die ganzen Eventaktivitäten verantworten und koordinieren.
Komm Gary, ich weiß, du bist Hashtag-König. Meinst du, du schaffst es, dich selbst in 5 Hashtags zu beschreiben?
Oh wow, du willst, dass ich mich in 5 Hashtags beschreibe? Ich bin generell derjenige, der es nicht mal schafft, mit diesen 30 Hashtags bei einem Insta-Post auszukommen.
Aber ich helfe dir, ich mache mit. Kenne ich auch ein bisschen.
Ich würde sagen, auf jeden Fall bunt.
Ja.
Zuhörerin da draußen, ich habe gerade eine Regenbogen-Kaffeetasse in die Höhe gehalten.
Ja,
sehr schön. Ich würde sagen, nächster Hashtag unternehmungslustig. Mhm. Dann empathisch. Zuverlässig. Und definitiv strukturiert. Und wenn ich mir noch einen Joker ziehen dürfte, ich hätte noch ein sechstes, was ich gerne einbringen wollen würde, und zwar wäre der Hashtag Prosecco.
Yes, ich habe gehofft, dass du das sagst. Warum denn genau Prosecco?
Ich weiß gar nicht, wann es begonnen hat. Ich trinke leidenschaftlich gerne Prosecco im Endeffekt und gehört auch mittlerweile zu meinem Alltag. Und ich glaube auch, dass man mit Prosecco nicht nur im privaten Bereich, sondern auch im Arbeitsumfeld die Atmosphäre, die Stimmung in manchen Situationen ganz gut heben kann. Und ich bin auch ein Freund von Afterwork und bei mir darf der Afterwork auch gerne schon etwas früher als 16 Uhr beginnen, vor allem mit Prosecco.
Nice. Sag mal, hast du denn vielleicht schon mal ein Prosecco-Tasting zum Afterwork gemacht? Gibt es sowas überhaupt?
Ja, gibt in der Tat. Es gibt Prosecco- und Champagner-Tastings. Also das gibt es definitiv. Was noch immer auf meiner To-Do-Liste steht, einmal in die Prosecco-Region nach Italien zu fahren, so die Gegend um Vallo Biadini und so weiter. Das muss jetzt bald einmal passieren auf jeden Fall.
Total spannend, aber wir wollen natürlich jetzt alle Hörerinnen nicht in die Irre führen. Du machst natürlich neben dem Thema Prosecco und Afterwork noch ganz, ganz viel mehr. Und zwar bist du Teil eines wirklich tollen Leuchtturm-Events, dem VR Developers World Congress. Vielleicht magst du uns einfach mal ein paar Dinge mitgeben in Zahlen, Daten, Fakten. Was macht ihr denn da eigentlich ganz genau?
Genau, We Developers World Congress findet einmal im Jahr statt, ist im Endeffekt der weltweit größte Event für Softwareentwicklerinnen und Entwickler, hat heuer Ende Juli in Berlin stattgefunden, in der Messe Berlin, CityCube und einigen Messehallen. Von den Zahlen KPIs, wir hatten heuer mehr als 10.000 Teilnehmerinnen vor Ort, an die 150 Partnerinnen und Partner und an die 500 Speakerinnen und Speaker. Von daher war das der bisher größte und auch erfolgreichste Event, nicht nur von den Zahlen her, sondern auch von der ganzen Produktion und Execution dieses Jahr.
Weißt du, was ich an dieser Veranstaltung so spannend finde? So mal aus meiner Marketier- und Vertriebsbrille hinaus geguckt, ist, da steht zwar Kongress drauf, aber da ist so viel mehr drin. Und ich sage dir auch, was ich genau damit meine. Und zwar ist es dieses Gefühl, was man hat, wenn man auf der Veranstaltung ist. Das hat man eigentlich normalerweise nur auf solchen Conventions, auf solchen Festivals. Ja, all diesen Events, wo es sich um so Kernherzensthemen dreht. So ein bisschen, ja, es wird, man fühlt diesen Hype, der sich kreiert darum, so ähnlich wie bei Wacken. Das heißt, die Menschen, die möchten wirklich dort vor Ort sein. Ja, und das ist, findet zwar auf dem Messegelände statt, aber es ist halt viel, viel mehr als nur eine Messe oder ein Kongress, wo es Vorträge gibt, sondern es wird ganz, ganz viel rundherum um die Zielgruppe, und zwar in diesem Fall die Entwickler gemacht und Entwicklerinnen, die ganz bestimmte Bedürfnisse haben und die in diesen halt auch eben abgeholt. Und in diesen Bedürfnissen meine ich nicht nur den Content, die Inhalte, die gespielt werden auf unfassbar vielen Stages. Stages, die sich teilweise noch nicht mal als Stages identifizieren lassen. Also nur mal als Beispiel. Ich habe vom Aufbautag 1 bis zum Convention-Tag 1 tatsächlich gebraucht, um zu verstehen, dass das Flugzeug, wo ich erst dachte, dass das ein Foodtruck wird, am Ende des Tages eine Stage wird. Allein darin spiegelt sich schon wieder, dass sich ja viel miteinander vermischt. Genau, und die Entwickler sind halt die eine Zielgruppe, aber dann gibt es halt die zweite große Zielgruppe, das sind die Partner und Aussteller, die da eine Recruiting-Plattform hinstellen, die ich so auch noch nicht gesehen habe. Also auf diesem Happening, kann man ja schon fast sagen, da werden Jobs verteilt. Aber nicht mit der lauten Trompete rausgetrönt, jetzt kommt man hierher, hier ist Recruiting, sondern das geschieht alles so miteinander und beieinander und das ist wirklich besonders. Und dann gibt es halt auch diejenigen Entwickler, die aus der ganzen Welt halt anfliegen, weil sie da einfach nur ihre Kumpels treffen und die sind fast den ganzen Tag im Außenbereich und gehen halt abends zur Party. Ja, und nehmen vielleicht die eine oder andere Innovation auf dem Weg durch die Messehalle noch mit. Und das muss man erstmal schaffen. Also so ein Event auf die Beine zu stellen, was so viele verschiedene Zielgruppen abholt und so ein Erlebnis kreiert. Naja, und wie du mich kennst, ich bin halt unfassbar neugierig. Würde mich wirklich mal interessieren, wie ihr darauf gekommen seid, das so zu machen, wie ihr das macht.
Spannende Frage. Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Vielleicht noch mal kurz vorab, weil du die Stages angesprochen hast. In der Tat, wir hatten heuer ein sehr umfangreiches Bühnenprogramm. Wir haben parallel 16 Bühnen bespielt in verschiedenen Größen. Die Micro-Stages, so unsere kleine Bühnenlogik, war bis zu 100 Personen konzipiert. Und die größte Bühne, unsere Main-Stage, hat bis zu 3.700 Personen gefasst. Das heißt, dazwischen gab es noch einige Stages, so mit 500 Personenkapazitäten. In dieser Range haben wir uns bewegt. Und zusätzlich zu den 16 Stages hatten wir auch noch 8 Workshop-Räume, die wir auch an allen Tagen komplett bespielt haben. Das heißt, ja, definitiv, da wird viel an Content geboten. Wie kam das oder wie hat sich das entwickelt? We Are Developers wurde im Endeffekt 2015 auch aus dieser Mission heraus gegründet, die Karrieren von Entwicklerinnen und Entwicklern einfach zu verbessern, indem man ihnen einerseits eben wertvolle, spannende technische Inhalte bietet, ihnen auch eben diese passgenauen Jobangebote anbietet und zur Verfügung stellt und das Ganze eben kombiniert mit Veranstaltungen das ganze Jahr über. Daher haben wir uns dann auch im Endeffekt zu führenden Entwicklerinnen-Community entwickelt, unterstützen da auch eben sowohl das berufliche als auch das persönliche Wachstum von den Entwicklerinnen. Und weil du auch angesprochen hast, die Zielgruppe, ist eine spannende Frage. Ich würde wirklich auch behaupten, dass wir die Zielgruppe kennen. Andererseits würde ich sagen, jeder, der aus der Eventbranche kennt und Events organisiert, müsst auch das Verständnis haben, wenn er das Events macht, genau da reinzuhören, weil das ist eigentlich das erste A und O quasi in der Eventbranche, dass du mal schaust, wer ist die Zielgruppe, was erwartet, was erfordert die Zielgruppe, was wir Zielgruppe haben. Und ich glaube, das machen wir auch sehr bewusst und sehr erfolgreich. Und in Wirklichkeit haben wir zwei Zielgruppen. Die erste Hauptzielgruppe ist ganz klar die Zielgruppe der Entwicklerinnen. Alles von den Anfängerinnen bis hin zu den Profis. Also auch egal, welche Programmiersprache, welchen Tech-Stack, welches Framework sie verwenden oder auch von wo sie arbeiten. Und dahin sind auch unsere Produkte ausgerichtet, eben die Kreativität und die Effizienz dahingehend zu fördern. Und die zweite Zielgruppe, das sind eben die Unternehmen aller Art, die händeringend nach den Entwicklerinnen suchen. Und da haben wir auch eben es geschafft, die den Auswahlprozess für die Unternehmen entsprechend zu vereinfachen. Und wir verbinden eben diese beiden Welten. Und dahingehend auch so dieser Fokus auf das Verständnis der Zielgruppe. Einerseits, klar, wir haben auch intern Entwickler, die auch diese Sprache sprechen. Und das ist, glaube ich, auch unser Benefit oder unser Core-Element, wo wir dieses Verständnis haben und auch bis zu einem gewissen Grad dolmetschen zwischen den Unternehmen, die eben Entwickler suchen, aber sie nicht verstehen, und den Entwicklern, die gar nicht unbedingt gefunden oder gesucht werden wollen. Und das in diesem Frame unserer Veranstaltungen funktioniert deshalb wahrscheinlich auch deswegen ganz gut.
Jetzt hast du schon mehrfach gesagt, Veranstaltungen. Was gibt's denn da noch für Formate, die ihr so macht?
In der Tat sind wir da sehr aktiv und auch sehr umtriebig. Also ganz klar, unser Leuchtturmprojekt ist der jährlich stattfindende We Developers World Congress in Berlin, der auch nächstes Jahr wieder Ende Juli in Berlin stattfinden wird. Darüber hinaus haben wir, sage ich in dem Fall zum Glück und dank Corona, auch eine virtuelle Eventstrategie entwickelt, die wir auch weiterhin führen. Und zwar ist das unser Produkt mit We Are Developers Live. Was wir hier machen, ist eine zweiwöchentliche Eventserie, wo wir verschiedene Themen wie Programmiersprachen, Frameworks, aber auch Gesellschaftsthemen aufgreifen und so Mini-Online-Konferenzen machen. Die dauern so 4-5 Stunden. Wir laden hier unterschiedliche Sprecherinnen und Sprecher ein, international, und die eben zu diesen Themen sich austauschen, Inhalte geben und einfach den Developern einen Mehrwert bringen. Das ist so eine klassische zweiwöchentliche Eventserie. Dies ist kostenlos und startet jetzt auch mit 13. September mit der Season 6. Und wir starten wieder mit unserem Klassiker, dem Java Developer Day.
Kann man sich dann noch anmelden?
Man kann sich noch anmelden. Es gibt noch Plätze verfügbar. Das ist ja auch der Vorteil von Online-Events. Da ist man von der Kapazität ja auch sehr flexibel und jede und jeder ist sehr gerne willkommen. Das heißt, dieses Online-Format, das führen wir weiterhin. Beim diesjährigen World-Kongress haben wir auch ein neues Event-Produkt gelauncht, nennt sich Code 100. Das war der große Auftakt. Und dieses Event-Format werden wir jetzt auch auf die Straße bringen, wenn man so will. Es wird eine Roadshow geben, die voraussichtlich mit Ende November starten wird. Die Idee ist, dass wir durch europäische Städte touren werden als Auftakt für den nächsten World-Kongress, wo dann das große Finale ist. Das heißt, interessierte Entwicklerinnen können sich im Vorfeld online anmelden und applyen mitzumachen. Im Idealfall werden sie dann ausgewählt und dürfen dann in der jeweiligen Stadt bei diesen Coding-Challenges teilnehmen. Und die Gewinner der lokalen Challenges werden dann zum Kongress nächstes Jahr in Berlin eingeladen, wo es wieder das große Finale gibt und wo man eben dann wieder Code 100 Ultimate Champion werden kann.
Ach, spannend. Das ist so ein bisschen wie so ein Hackathon on the Road, oder Wie hat man sich das so vorzustellen?
In der Tat, es ist sogar etwas ein adaptiertes Format vom Hackathon, weil beim Hackathon geht es ja im Endeffekt ja nur ums Coden und Anführungszeichen. Wir haben das versucht, etwas aufzulockern mit Quizzes noch parallel. Und es ist eine Kombi aus eigentlich Hackathon und Gameshow, würde ich mal so definieren.
Apropos Gaming, auf dem diesjährigen Kongress habe ich ja auch was miterleben dürfen, hautnah live, was mich ganz schön aus den Socken gehauen hat. Das habe ich wirklich so in der Art auch noch nie erlebt und ich bin schon auf vielen Kongressen, Messen und Veranstaltungen in meinem Leben gewesen. Und zwar habt ihr in einem unserer Blogs, in dem größten, eine Book Signature mit einer Gaming-Ikone veranstaltet. Es gab eine Book Signature Session mit John Romero und wenn man nicht da gewesen ist live, kann man es kaum glauben. Die Leute haben sich schon eine Stunde vor Beginn angestellt. Hunderte von Menschen haben diese Messehalle gefüllt. Es hat sich eine Schlange gebildet. Sowas habe ich auf einer Veranstaltung in der Art und Weise auch noch nie erlebt. Wirklich nie erlebt. Ich habe sie nicht gemessen. Ich habe sie wirklich nicht gemessen. Aber am Ende des Tages hat diese ganze Session statt 2 fast 6 Stunden gedauert. Und ganz ehrlich, er hätte es noch länger machen können und es hätten sich immer noch mehr Menschen angestellt. Unfassbar.
Total crazy, ne?
Total crazy. Ich habe sowas wirklich noch nie in der Art und Weise gesehen. Einmal komplett durch die gesamte Messehalle.
Ja, absolut. Das war wirklich großartig und es ist schön, dass es so funktioniert hat. Man muss sagen, die Romeros, also John Romero und seine Frau Brenda Romero, sind ja mittlerweile schon langjährige und liebgewonnene Freundinnen und Freunde. Die Romeros waren auch diejenigen, die uns von Anfang an als Redevelopers unterstützt und supportet haben. Die haben einfach die Idee super gefunden. Das heißt, die Romeros sind mittlerweile auch schon Stammgäste bei unseren Events, egal ob jetzt da in person oder auch während der Pandemie online. Und auch dieses Jahr hat es wieder wunderbar funktioniert. Die Romeros sind auch total offen und freuen sich auch wirklich mit der Zielgruppe zu interagieren, sich auszutauschen. Und dieses Book-Signing war heuer wirklich grandios, hat super funktioniert. Aber auch unter anderem, weil wir den perfekten Space hatten, wo das Book-Signing stattfinden konnte. Und da muss ich auch mal den Connect zu dir oder euch machen, dass wir diese Partnerschaft machen konnten, die großartig war. Weil ja in eurem Blog dann ja auch das Booksigning stattgefunden hat und das war einfach die perfekte Kulisse und das perfekte Ambiente, um den John da drinnen quasi das Booksigning machen zu lassen.
Ja, sehr, sehr gerne. Und für alle, die das noch nicht gesehen haben, was wir dort gemacht haben, wir haben einen unserer größeren Blogs, 14,5 Quadratmeter, als Pop-Up-Store inmitten die Messehalle gesetzt und dieser Raum hat dazu gedient, dass John Romero wirklich sehr privat mit jedem und jeder Einzelnen dort sprechen konnte. Man konnte dort sein Buch kaufen, es wurde handsigniert, er hat 1, 2, 3 Worte wirklich in Ruhe wechseln können. Und ich habe mich mit vielen in der Schlange während dieses ganzen Happenings unterhalten. Und die haben das auch wirklich sehr geschätzt, dass er sich A, sehr viel Zeit genommen hat, was, glaube ich, auch diese Community wirklich ausmacht, dass viel miteinander gesprochen wird, aber dass auch eben der Raum dafür da war, genau das eben auch zu tun.
Absolut, und das ist auch definitiv nichts, das selbstverständlich ist. Ja, dass gerade John wirklich so einfach da sitzt, ist einfach genießen sie, wie ich die Zeit nimmt, ja, und er so gar keine Attitüden hat irgendwie. Das ist schon wirklich sehr, sehr bemerkenswert und das schätzt die Community und unsere Zielgruppe definitiv, ja, absolut.
Ja, und dann gab es ja noch eine legendäre Party. Vielleicht magst du darüber noch mal ein bisschen was erzählen.
Die Kongressparty, ja, in der Tat, die ist mittlerweile auch Teil von unserem Konzept. Auch das hat sich weiterentwickelt. Letztes Jahr zum ersten Mal post-Covid ein anderes Format in einer externen Location, haben wir uns gedacht, wie können wir vielleicht so dieses Gemeinschaftsgefühl nicht nur den ganzen Tag, sondern auch den Abend durch weiterführen und haben entschieden, die Kongressparty direkt an der Venue zu machen, in einer Halle. Das heißt, man kann sich vorstellen, wir hatten ja die größte Halle, wo unsere Mainstage war, 6.500 Quadratmeter Fläche, tagsüber eben bis zu knapp 4.000 Personen bestuhlt, riesengroßes Bühnensetting. Diese Location haben wir uns entschieden, nutzen wir am Abend für die Party. Das heißt, wir hatten dann ein Umbaufenster, nachdem die letzten Talks um 17 Uhr vorbei waren, alle Stühle rauszuräumen, das ganze Mobiliar für den Abendevent reinzupacken, damit wir dann um 20 Uhr ready waren, eben für den Auftakt unserer Code 100 Show. Und um 22 Uhr ging dann die richtige Party ab. Wir hatten einen coolen DJ, Sam Feld, der für gute Stimmung gesorgt hat. Und es wurde dann noch mit mehreren DJs bis 2 Uhr in der Früh gefeiert.
Ja, und was ich auch irre fand, was so die Besucherinnen gar nicht so mitbekommen haben, so die gesamte Logistik und man kann schon fast sagen Dramaturgie hinter den Party oder sollte man ein bisschen vor den Party-Vorbereitungen sagen. Und zwar letzte Keynote zu Ende und plötzlich kamen sie alle wie die Ameisen aus dem Backstage-Bereich herausgeschossen und haben im Akkord dieses Setup umgebaut, diese Stühle abgebaut. Das war der Wahnsinn. Und davon hat, sag mal, der ganz normale Besucher und die Besucherin überhaupt nichts mitbekommen. Wahnsinn, wirklich.
Ja, freue mich zu hören, aber in der Tat, ich glaube, das ist ja auch das Spannende, warum man in der Eventbranche arbeitet, ja, so wie ich. Das eine ist ja, der Teilnehmer, die Teilnehmerin soll solche Sachen nicht mitbekommen. Mhm. Die sollen sehen, okay, es funktioniert so, wie es im Idealfall geplant war. Was im Hintergrund passiert, eben mit diesen ganzen Umbauaktionen, die in unserem Fall ein extrem kurzer Slot war, wo extrem viel passieren musste. Mhm. Und wir so, abgesehen von 5 Minuten Verspätung, dann wirklich auch punktgenau öffnen konnten dann am Abend, ist schon schön zu sehen, dass dann wirklich so die ganzen Planungen im Vorfeld auch wirklich aufgehen und es so funktioniert.
Mhm. Gary, ich weiß, du möchtest immer, dass gerne alles perfekt läuft. Ich stelle dir trotzdem die Düdüm-Frage jetzt mal. Was ist denn so richtig schiefgelaufen? Gibt es da irgendwas?
Also natürlich kann man immer besser, ja, und größer werden. Die Frage ist, ja, was ist wirklich die Zielsetzung? Und ganz klar ist bei uns, dass wir eine kontinuierliche Weiterentwicklung natürlich anstreben. Ja. Das ist unser Ziel. Und das Schöne ist ja, wie eingangs gesagt, wir hören auf unsere Zielgruppe. Das heißt, wir laden wirklich unsere Teilnehmerinnen, unsere Partnerinnen und Speaker ein, uns wirklich immer aktives Feedback zu geben. Und mit diesen wirklich wertvollen Erkenntnissen gehen wir jetzt in die nächste Runde, Debrief, und schauen, wie wir eben dann unsere Eventformate anpassen können, verändern und einfach wirklich verbessern können. Wie auch immer, diese Rückmeldungen sind teilweise positiv, teilweise auch weniger positiv, aber genau mit diesem Feedback kann man wirklich arbeiten und auf Basis dessen eben auch wiederum neue Eventformate kreieren oder eben noch mehr customizen oder maßschneiden im Endeffekt. Und ganz klar, wie gesagt, auch da hören wir weiterhin oder in unsere Zielgruppe rein, um einfach wirklich diese Bedürfnisse, Wünsche und Needs aufzugreifen und einfach darauf zu reagieren.
Was wollt ihr denn nächstes Jahr anders machen? Du weißt, ich bin total neugierig. Darfst du vielleicht schon drüber reden?
Nice try. In der Tat. Also man kann auf jeden Fall sagen, nachdem das Konzept heuer wirklich gut funktioniert hat, werden wir auf diesem Format und Konzept von heuer aufbauen. Wir werden ein bisschen Facelift machen. Wir werden manche Sachen natürlich noch versuchen, besser zu machen. Ich glaube, per se, die Struktur, die wir jetzt haben, ist gut. Auch von der Größe her werden wir jetzt nicht wahnsinnig viel größer werden nächstes Jahr. Vom letzten Jahr auf heuer hatten wir eine komplette Messehalle dazugenommen mit 6.000 Quadratmeter. Das werde ich nächstes Jahr nicht machen, sondern in diesen bestehenden 40.000 Quadratmetern Fläche, die wir haben, werden wir uns noch besser quasi orientieren und ausbreiten, die vorhandenen Flächen einfach nutzen. Und ja, was alles passieren wird, gerne einfach verfolgen. Man kann sich anmelden für unseren Newsletter. Und da gibt es dann auch immer laufende Neuigkeiten und News. Der Ticketverkauf für nächstes Jahr hat schon gestartet. Und ja, was noch alles passiert, lass uns überraschen.
Und wir beide machen eine Prosecco-Party?
Also ich glaube, wir beide haben da noch ganz, ganz viele Möglichkeiten für nächstes Jahr, um das gerade zusammen dabei zu intensivieren. Heuer war es einmal so ein Last-Minute-Schnellschuss und ja, wirklich ein Versuch, mal etwas zu machen. Und mit dem Wissen und mit der Erfahrung von heuer bin ich sehr optimistisch, dass es nächstes Jahr noch viel cooler und viel besser und schöner wird.
Das stimmt auf jeden Fall. Und mehr verraten wir jetzt auch nicht, damit es noch ein bisschen spannend bleibt. Du bist ja wirklich schon ein alter Hase im positiven Sinne im Eventbereich. Jetzt gibt es ja ein Thema, welches aktuell in der Eventbranche immer ernster genommen wird und auch sehr laut in den Communities ist. Und zwar ist es das Thema Nachhaltigkeit. Warum? Auf Veranstaltungen wird für 1, 2, 3, 4 oder mehr Tage ein komplexes, ich sag's mal, Ökosystem aufgebaut, was leider Gottes vielerorts danach einfach abgerissen wird und der Müllberg doch sehr, sehr groß ist. Und um solche Veranstaltungen nachhaltiger zu gestalten, setzen sich immer mehr Veranstalter genau mit diesem Thema intensiv auseinander. Was denkt ihr denn dazu?
Ganz wichtiges und spannendes Thema. Und definitiv, da würde ich gerne noch kurz etwas ausholen, und zwar in meine Vergangenheit zurückgehen. Meine ursprüngliche Ausbildung, wo ich eigentlich herkomme, bevor ich in den Tourismus gewechselt bin, ist ja ganz was anderes. Und zwar habe ich an der ersten Öko-Schule Österreichs maturiert, also mein Abitur gemacht. Das war damals die ÖKO-HLOW, Höhere Lehranstalt für Umwelt und Wirtschaft. Und ich habe dort als akademischer Betriebsmanager abgeschlossen und war damals schon sehr Pionier, sage ich mal, vor mittlerweile doch 25 Jahren dieses Thema Nachhaltigkeit, Umwelt auch in einem eigenen Lehrplan zu verankern. Im Zuge der Ausbildung habe ich dann aber gemerkt, ist nicht ganz so meins und habe dann eben den Schwenk in die Tourismus- oder Reisebüro- und Event- und Kongressbranche gemacht. Aber eine meiner Karrieren, bevor ich zu We Developers gekommen bin, war die Universität Wien, wo ich 12 Jahre lang war. Und ich konnte dort den Kongress- und Tagungsservice-Bereich als Inhouse-PCO komplett von null aufbauen und leiten. Und da konnte ich dann wiederum meine Expertise reinbringen im Bereich Green Meetings und Green Events. In Österreich gibt es ja das österreichische Umweltzeichen mit einem eigenen Prädikat von eben Green Meetings, Green Events. Das nennt sich UZ 62, das ist Umweltzeichenrichtlinie 62, was ein wirklich sehr ausgereifter und strikter Maßnahmenkatalog ist. Das heißt, wenn man sich als Veranstalter entscheidet, einen Green Event oder Green Meeting zu machen, musst du deine Reihe von Muss-Kriterien und Soll-Kriterien erfüllen, geht es im Punktesystem. Und wenn du dann alles schaffst irgendwie, kriegst du dein Zertifikat vergeben, wie du gerade angesprochen hast. Damals habe ich an der Universität Wien dieses Thema Green Meetings quasi reingeholt und auch umgesetzt. Und das haben auch jahrelang gemacht. Das heißt, das ist auch so quasi ein Steckenpferd von mir, was mir auch persönlich sehr am Herzen liegt. So. Wie ich dann zu We Developers gewechselt bin, 2020, dann haben wir sowieso mal die ganze Eventstrategie auf virtuell verlagern müssen und dann Postpandemie schwingt das natürlich immer mit. Fairerweise muss ich sagen, ja, ist natürlich auch jetzt immer ein Thema. Wir lassen es auch mitlaufen. Wir machen es auch im Hintergrund bewusst, auch bei der Auswahl und der Entscheidung, mit welchen Partnern wir gehen. Es betrifft ja alle Bereiche, angefangen von der Venue, die Technik, der Messebau, das Catering, Deko-Equipment, Anreise, Unterkunft und so weiter. Wir haben auch auf unserer Kongresswebseite einen Bereich mit minimalen Infos zu Nachhaltigkeit und Green Meeting und so weiter, wo wir Teilnehmerinnen auch auffordern, quasi im Bereich Anreise, Unterkunft und Ressourcenschonung und Vermeidung aktiv zu sein. Und wir versuchen auch unseres da zu tun. Jetzt ist es so, dass Deutschland da auch ein bisschen anders tickt im Vergleich zu Österreich, wie gesagt, mit dieser Umweltzeichenrichtlinie, die wir haben. Aber auch in Deutschland hat sich da extrem viel getan. Und gerade in Berlin, wo wir ja auch mit unserem Kongress sind, ist das ja auch ein Thema, das seitens Tourismusverband oder Convention Bureau ganz stark gefördert wird. Gibt es ja auch mittlerweile das eigene Produkt mit Sustainable Meetings Berlin. Und da werden wir jetzt schauen, dass wir gerade für nächstes Jahr das auch wirklich noch aktiver machen, uns noch mehr einbringen und das auch noch mehr kommunizieren, was wir tun. Weil man sollte auch nicht nur das tun, sondern auch drüber reden.
Ja, und ein großer Wunsch von mir ist es tatsächlich, dass man mehr als nur drüber redet, sondern tatsächlich auch mal ins Machen kommt. Und ich weiß, es ist nicht immer einfach, wenn man jahrelang eine bestimmte Veranstaltung auf eine gewisse Art und Weise durchgezogen hat. Aber es gibt heutzutage schon viele, viele Hilfestellungen, wie eine explizite Ausweisung in den Eventnetzwerken für nachhaltige Aussteller auf der einen Seite und Services, die man buchen kann, bis hin zum Beispiel aktuell auch im Haufe Verlag erschienen, ein tolles Buch geschrieben von unter anderem Nils Cordell, der bei uns auch demnächst im Podcast ist, mit einer ganz konkreten Checkliste, die sich ein Veranstalter oder ein Junior oder Senior Event Manager, der sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte, zur Hand nehmen kann und in Dingen einsteigen kann. Und wenn es so der erste und größte Hebel ist, wie zum Beispiel das Catering, die Auswahl der Zulieferer, die dort kommen, einfach mal anders machen als die Jahre davor und mal auszuprobieren. Die Hebel halt auch setzt, die man wirklich setzen kann. Weil natürlich auf das Thema Logistik hat man auch ehrlicherweise nur bedingt Einfluss als Veranstalter, weil am Ende jede Person, jeder Besucher, Besucherin entscheidet, wie man zur Veranstaltung gelangt am Ende des Tages. Aber auch dort gibt es Wege, halt Dinge umzusetzen. Bis hin zum Messestand und Messebau zu gucken, wie kann man Dinge in eine Doppelnutzung bringen, wie kann man sie wiederverwenden oder unterjährig anders verwenden. Und da spreche ich jetzt nicht nur von unseren Blogs, die natürlich eine wunderbare Gelegenheit für sowas sind, aber es gibt auch andere Materialien, die man verwenden kann, die nachhaltig sind und die in eine Zweit-, Dritt- oder Viertnutzung gebracht werden können, gerade auf solchen Veranstaltungen. Ja, bis hin zu einem Sponsor, der Mehrwegflaschen ausgibt, damit eben dieses Thema Wegwerfartikel geringer wird und man dort auch eine gewisse Vorbildfunktion halt leistet.
Absolut. Wie du sagst, also ich glaube, einerseits gibt es generell auch so einen Trendwandel, wohin diese Mais- oder Event- und Kongressbranche geht. Ich glaube auch oder bin überzeugt, dass es künftig gerade Postpandemie wirklich mehr auf Qualität und weniger Quantität geht. Ich glaube oder hoffe mir auch, dass es nicht nur immer so das Ziel sein muss, einfach größer zu werden um jeden Preis und wirklich mehr auf Qualität zu setzen. Das ist ja auch unser Ansporn. Und ich glaube auch, dass seitens Teilnehmer und seitens Gesellschaft auch dieser Need, diese Nachfrage jetzt dann mehr und mehr da ist. Das Schöne ist ja auch, dass die Gesellschaft mittlerweile das ganze Thema Nachhaltigkeit auch wirklich einfordert, weil sie es auch im privaten Leben leben. Von daher soll es ja auch was Normales sein oder üblich sein, dass es auch erwartet, wenn du zu Events gehst, irgendwo reist, wohin fährst, dass auch alle anderen sich mit dem Thema auseinandersetzen und ihren Beitrag leisten. Wenn ich kurz zurückdenken darf, vor 10 Jahren, wo ich eben an der Universität Wien war und dieses Thema Green Meeting eingeführt habe in der Uni, war das schon noch so Pionier. Da wusste noch keiner genau, was heißt das, nachhaltige Events machen, in welchem Bereich. Es gab auch wenig Richtlinien, wenig Informationen und das musste sich erst entwickeln. Da hat sich ja schon wirklich extrem viel getan. Und was schon noch der Fall damals war, wir mussten auch extrem viel Information und Aufklärung leisten. Gerade unsere Veranstalter, die Professoren damals, denken so, okay, machen wir doch das Event oder den Kongress, das Green Event. Dann habe ich gemeint, was ist das, was heißt das, was muss ich dafür tun? Klar, es ist natürlich auch ein gewisser Mehraufwand, weil du dich jetzt schon auch damit auseinandersetzen musst. Was bedeutet es, wo kannst du deinen nachhaltigen Footprint hinterlassen? Und teilweise ist es natürlich auch mit zusätzlichem Aufwand auch Kosten verbunden. Aber ich glaube, der andere Vorteil ist auch, dass es, wie es früher war, mittlerweile nicht nur ein Buzzword ist, sondern es auch wirklich gelebt wird und sich da extrem viel getan hat. Und gerade für mich als Veranstalter, wo kann ich dann meinen Beitrag leisten? Ganz klar bei der Auswahl der ganzen Partnerinnen und Partner, meiner Dienstleister. Weil da habe ich eben die Möglichkeit zu sagen, okay, ich gehe jetzt in eine Venue, die auch entsprechend nachhaltiges oder ein AWK-Konzept vorweisen kann. Oder auch Technikpartner, ja. Auch im Bereich Messebau, da hat sich viel getan. Das gab es früher in der Form ja gar nicht, dass du nachhaltigen oder wie auch immer Messebau machen kannst. Catering, eins der Paradebeispiele, ja. Nicht nur Thema lokal, regional, saisonale Produkte verwenden, auch das Thema vegetarisch, vegan, ja, hat sich ja extremst viel verändert. Da kriegen wir teilweise ja auch Feedback, wo die einen sagen, okay, warum habt ihr zu wenig vegetarische, vegane Anbieter? Die anderen sagen, okay, ich hätte gerne was anderes. Auch da ist es ganz klar, dass die Nachfrage aus der Gesellschaft kommt oder auch der Wunsch. Und als Veranstalter musst du dann einmal versuchen zu jonglieren, dass du trotzdem irgendwie alles abdeckst und du trotzdem auch deinen Beitrag zu dem Thema leistest.
Essen finde ich ja wirklich ein ganz schönes Beispiel, weil ich glaube, das ist tatsächlich, auch wenn ich mich jetzt wiederhole, ein relativ einfacher Weg, in das Thema einzusteigen mit einem wirklich sehr, sehr großen Hebel. Ich meine, ihr habt es ja wirklich, wirklich sehr schön umgesetzt mit den Food Trucks im Außenbereich, was das Thema Essensinszenierung angeht. Und wenn man sich dann überlegt, dass der Veranstalter bei den Essens-Caterer, die vor Ort sind, darauf achtet, dass das Thema Regionalität und Nachhaltigkeit und wirklich gutes Essen umgesetzt wird, egal ob das jetzt vegan, vegetarisch oder mit Fleisch ist, also die klassische Frage, auch wie in dem Buch, was ich vorhin schon gesagt habe, Chicken or Pasta, dass das geht. Das finde ich wirklich einen sehr, sehr schönen ersten Schritt in diesen Bereich rein.
Ja, absolut. Streiche ich, ja.
Und das hört sich jetzt vielleicht so banal an, aber jeder muss mal essen. Und wenn man das mit einem guten Gewissen tun kann und mit einem besseren Gefühl dann hinterher über die Veranstaltung läuft, dann haben ja alle was davon. Und ganz ehrlich, es gibt, glaube ich, in fast jeder größeren Messestadt, so wie in Berlin, inzwischen solche Eventnetzwerke, wo externen, stadtfremden Veranstaltern ja, Hilfestellungen an die Hand geliefert werden, wo solche sagen wir, Dienstleister schon so ein Sustainable-Siegel halt haben. Und man muss nicht stundenlanges Research betreiben, um die richtigen Anbieter zu finden. Also hier in Berlin zum Beispiel gibt es den BEN, das Berlin Event Network. Und alle diejenigen, die da im Nachhaltigkeitsbereich unterwegs sind, so wie auch wir, haben eben diesen Sustainable-Stempel. Und man kann den über die Suchfunktion ganz, ganz einfach finden. Und von daher fällt dieser Schritt, um ins Machen zu kommen, heutzutage schon gar nicht mehr so schwer. Und ich kann alle nur aufrufen, macht es einfach mal. Versucht es, probiert es aus.
Absolut. Und da sind wir eher wieder bei dem Thema, was ich vorher genannt habe, Information und Kommunikation, weil der Markt hat sich da glücklicherweise wirklich extrem gut entwickelt. Es gibt wirklich so viele Möglichkeiten mittlerweile und Partnerinnen und Partner, mit denen man arbeiten kann. Man muss einfach nur noch sagen, ja, ich will und es entsprechend umsetzen.
Gary, ich habe noch eine neugierige Frage. Warum bist du denn eigentlich in der Eventbranche? Was schätzt du so an der Eventbranche?
Oh, das ist eine schöne Frage. Ich würde mich selber ja bezeichnen als einen umsetzungsorientierten Herzblut-Touristiker. Ich liebe den Tourismus wirklich mit all seinen Facetten, sei es der Kulturtourismus mit den ganzen Konzerten und Ausstellungen oder den Gesellschaftstourismus, die klassischen Events oder öffentliche Veranstaltungen, aber auch ganz besonders den Wirtschaftstourismus, wo ja meine Branche, der ganze Mais oder die Meeting-Industrie dazugehört. Und das Schöne ist einfach, dass es einfach wahnsinnig abwechslungsreich ist. Es wird nie langweilig. Man kann immer wieder was Neues lernen. Sei es, dass es was Neues am Markt gibt oder es einfach Fehler gemacht hat, wo man daraus lernen kann. Und das andere Spannende ist auch, dass sich die Branche einfach laufend selbst weiterentwickelt und es immer wieder was Neues gibt. Und ganz besonders, was, glaube ich, auch diese Tourismus-Event-Kongressbranche ausmacht, ist einfach dieser besondere Spirit und diese Leidenschaft der Personen, die einfach in der Eventbranche sind. Die haben einfach Bock drauf, die sind einfach wirklich offen für Neues, sind auch extrem gute Netzwerker. Und gerade in Österreich ist auch so, dieser ganze Tourismus- und Eventbereich, die Branche ist dann doch relativ klein und es ist wie eine Familie, mit der man einfach zusammenarbeiten kann über lange Zeit hinweg.
Schön. Das ist übrigens nicht nur in Österreich so. In Deutschland ist das auch so. Nee, aber mal Spaß beiseite. Ich glaube, du hast absolut recht. Am Ende sind es die Menschen, die es ausmachen, mit denen man gemeinsam unterwegs ist und gemeinsam etwas erschafft, egal in welcher Branche. Und wenn es wie in deinem Fall die Eventbranche ist, und man Gänsehaut und Momente und Erlebnisse kreieren kann, an die man sich später noch erinnert, was will man denn mehr? Das ist doch einfach nur schön.
Ja, absolut. Und ich glaube, alle, die in dieser Branche sind, haben genau sowas eben zum Ziel. Einerseits die Welt ein Stück zu verbessern, zumindest temporär, und ebenso wirklich Erlebnisse zu schaffen für andere, wo du als Veranstalter einfach happy bist, wenn die anderen das gut gefunden haben, die sich wohlgefühlt haben, die mit dem Mehrwert rausgehen. Und es gibt nichts Schöneres als auch für mich in dem Fall als Veranstalter, so ein Feedback zu bekommen.
Gary, ich habe eine abschließende Frage an dich. Und zwar, wenn du 3 Wünsche frei hast, du hast ein Genie in the Bottle und du darfst dir von Genie alles wünschen, was du möchtest. Für dich als Besucher auf einem Event, was brauchst du? Was ist dir wichtig? Wie sieht als Besucher deine perfekte Veranstaltung aus?
Man kann sich in eins zusammenfassen. Es muss einfach die perfekte Customer Journey sein. Und das von Anfang bis Ende. Und das beginnt im Endeffekt, mache es in 3 Phasen. Wunsch 1 ist perfekte Information und Kommunikation im Vorfeld. Das perfekte Eventerlebnis, das mich aus den Socken haut. Was auch immer das sein mag. Und das dritte ist aber auch die Post-Event-Phase, weil für mich ist ein Event nicht abgeschlossen, wenn ich das quasi Event vor Ort dann am Abend verlasse. Und für mich geht der Event definitiv weiter. Das wären meine 3 Wünsche, dass man sowohl die Pre-Event-Phase, die Event-Phase und auch die Post-Event-Phase viel, viel ernster nimmt und denen mehr Aufmerksamkeit geben würde.
Oh, das ist schön. Ich versuch's mal in meinen eigenen Worten zusammenzufassen. Das heißt, du möchtest dich gut organisieren können im Vorfeld und auf der Veranstaltung. Du möchtest Gänsehaut erleben und im Nachgang möchtest du eigentlich gerne immer wieder an dieses schöne Gefühl erinnert werden. Richtig?
Absolut, weil gerade in der Post-Event-Phase machen ja auch viele Veranstalter im Endeffekt den Fehler, dass der Event vorbei ist, dann kriegst du nochmal irgendwie so eine Follow-up-Mail, danke, dass du da warst und wir sehen uns vielleicht irgendwann wieder. Und da fühle ich mich als Teilnehmer nicht wirklich eingebunden. Wir sind ja eine Community und das ist ja auch unser Ansatz, über das ganze Jahr über mit unserer Community im Austausch zu bleiben. Das würde ich mir auch aus Teilnehmersicht von jedem anderen Event wünschen, wo ich bin. Dass ich da immer im Austausch bleibe, sei es auch mehr oder weniger eine Einwegkommunikation, aber mir auch die Möglichkeit geboten wird, mich zu informieren oder mich auch auszutauschen im Endeffekt. Da, glaube ich, ist noch extrem viel Potenzial auch seitens Veranstalter hier. Und das würde ich mir auch mehr als Teilnehmer wünschen.
Schön, das ist wirklich richtig schön. Ich finde, das ist auch ein ganz guter Abschluss. Lieber Gary, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit, deine Insights, die du mit uns geteilt hast, was für dich ein gutes Event ausmacht und wir auch schon einen kleinen Ausblick bekommen haben auf das Event kommenden Jahres. Wir werden es weiter verfolgen. Sofern ich das überblickt habe, kann man sich inzwischen schon wieder anmelden. Ich werde euch auch das Video diesen Jahres verlinken. Dann bekommt ihr mal ein Gefühl von der Gänsehaut, die dort kreiert worden ist und seid hoffentlich nächstes Jahr wieder mit dabei oder zum ersten Mal mit dabei. Dir, lieber Gary, an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal ein dickes Danke. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, nicht nur diese Podcast-Aufnahme mit dir zu machen, sondern auch auf der Veranstaltung Seite an Seite mit dir zu arbeiten. Es ist großartig, was ihr da erschafft. Und ich bin auf jeden Fall nächstes Jahr wieder mit dabei.
Vielen lieben Dank auch von mir für die Einladung. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Dir, euch alles Liebe und ein herzliches Servus aus Wien. Bis bald.
Mir bleibt an dieser Stelle nur noch zu sagen, ihr alle da draußen, schnappt euch eure Golfschläger, eure Golfbags, nehmt euch jemanden Tolles mit auf die Runde, genießt das herbstliche Wetter und ein schönes Spiel. Tschüss.
Ciao.